Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Wir feiern heute Gottesdienst und wir wollen das tun im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am Eingang haben Sie das Gottesdienstmanuskript erhalten und vielleicht haben Sie schon mal drauf geschaut. Das Thema des heutigen Gottesdienstes lautet: Was bin ich wert? Was bin ich wert? Vielleicht haben Sie sich das auch schon mal gefragt. Der eine hat da vielleicht weniger ein Problem mit und sagt, alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Der andere fragt sich vielleicht, hat er überhaupt einen Wert? Aber was ist es, was mich wertvoll macht? Ist es vielleicht das, was wir in dem folgenden, einer Werbung entnommenen Film sehen?
Nein, der Schober!
Schröder!
Mensch, ewig nicht gesehen. Setz dich! Wie geht's dir?
Gut, und dir?
Blendend! Wart mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Dusche, meine Badewanne und mein Schaukelpferdchen.
Aber in der Schule, da war's...
Mein Anlageberater.
Wenn's um Geld geht, Sparkasse.
Das mit dem Anlageberater, das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Ist es das, wenn ich was erreicht habe? Mein Haus, mein Auto, mein Boot, macht mich das wertvoll? Oder ist es Leistung? Das nächste Bild. Javier Martinez, ich bin nicht so ein Spanier, 40 Millionen Euro, der wertvollste Bundesligaspieler. Zum Glück hat er ja gestern ein Tor geschossen. Steigert das meinen Wert? Oder ist es das nächste Bild Schönheit? Ist es Jugend, die meinen Wert bestimmen? Oder aber Luxus? Ob man sich es leisten kann oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Vielleicht gaukelt man sich dadurch auch etwas vor, dass man es geschafft hat. Oder aber das nächste Bild Erfolg. Ich habe es geschafft. Ich regiere. Ich kann den Leuten sagen, was sie zu tun haben. Ich kann Gesetze erlassen. Und in Amerika, die wichtigste Nation, die größte Wirtschaftsnation, okay, nach den Chinesen, glaube ich jetzt, dann habe ich es geschafft. Ich bin wertvoll. Ich werde gebraucht. Ohne mich läuft hier gar nichts mehr. Oder blicken wir mal auf andere Werte, Wertvorstellungen. Zum Beispiel Freundschaft. Freunde geben mir das Gefühl, gebraucht zu werden, wertvoll zu sein. Oder das, was ich tue, wofür ich mich engagiere, wie an dem nächsten Beispiel Mutter Teresa. Uneigennützig. Nicht für mich selber, sondern zum Wohle anderer. Wir werden heute in diesem Gottesdienst mehr dazu hören, insbesondere ob und wie wertvoll wir in den Augen Gottes sind. Rolf Zürers wird heute predigen und ich bin gespannt, was wir zu diesem Thema Näheres erfahren. Wir singen jetzt unser erstes Lied, Du bist das Licht der Welt.
Thank you.
Jesus Christus, das Licht der Welt, das durch die Dunkelheit dringt. Und wenn Sie, sag mal, aufmerksam das Kirchenjahr verfolgen, dann wissen Sie, dass heute Ewigkeitssonntag ist oder auch Totensonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Und an diesem Sonntag wollen wir unseren verstorbenen Gemeindemitgliedern gedenken. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Und wir erinnern uns an Lieselotte Ochs, die im Alter von 87 Jahren am 30.11.2011 verstarb. Wir erinnern an Ruth Strohkamp, die mit 85 Jahren verstarb am 27.09.2012. Die Frau von Julius Zurmühl ist ebenfalls gestorben. Helga Zurmühl, vielen von Ihnen bekannt. Sie starb am 15.09.2012 im Alter von 79 Jahren. Ich möchte jetzt beten. Jesus Christus, es ist gut zu wissen, dass dieses irdische Leben nicht das Ende ist, sondern dass es danach weitergeht. Dass es eine Hoffnung gibt, eine Hoffnung, die du uns schenkst, die wir ja in Anspruch nehmen können. Es wird eine Zeit geben, wo wir nach dem Tod zusammen mit dir sein können. Und dafür danke ich dir. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Das, was wir eben gesungen haben mit dem Licht, das dringt im Grunde durch den Tod hindurch. Was sind wir wert? Ich lese das jetzt mal ab. Ich habe es gestern aufgeschrieben, aber wenn ich es ablese, dann hat es, glaube ich, mehr Wirkung. In der Endlichkeit des irdischen Lebens zeigt Gott uns seine Liebe und seine Wertschätzung dadurch, dass wir wissen können, dass es für den, der an Gott glaubt, ein Leben nach dem Tod, ein ewiges Leben gibt. Ist das nicht eine Wertschätzung, die Gott uns entgegenbringt? Und dann gestatten Sie mir noch einen persönlichen Gedanken. Für mich hat dieser Ewigkeitssonntag immer eine sehr wichtige Bedeutung. Vor 22 Jahren saß ich da vorne in der ersten Reihe, nicht in Dortmund, sondern in der Freien Evangelischen Gemeinde in Köln. Und einer dieser Namen, die da verlesen wurde, das war meine Mutter. Die ist eine Woche vorher gestorben. Und es war für mich einfach wichtig, dass dieser Name da ja gesagt wurde, in der Hoffnung und auch in der Kenntnis, dass das Leben nicht zu Ende ist, sondern dass es weitergeht, dass wir diese Hoffnung haben. Und deswegen finde ich das immer sehr wichtig, dass wir das auch tun, dass wir an unsere toten Geschwister gedenken, aber nicht, weil wir wissen oder weil das Leben endlich ist, sondern weil es weitergeht, weil es ein Leben nach dem Tod gibt. Wert, was bin ich wert? Ich lese jetzt den Bibeltext, wenn ich ihn denn finde. Und ich bitte Sie nochmal dazu aufzustehen. Der Text steht in Lukas 15, das sind die Verse 1 bis 7. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten, er lässt das Gesindel zu sich, er isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er dann nicht die 99 alleine in der Steppe weitergrasen und sucht das Verlorene so lange, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich, er nimmt es auf die Schultern und er trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, genauso ist es bei Gott im Himmel. Mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Jesus Christus, der Weg zum ewigen Leben für den, der an ihn glaubt. Heute haben wir die Möglichkeit, im Laufe des Gottesdienstes diese Entscheidung an Jesus Christus festzumachen. Vielleicht das erste Mal. Vielleicht aber auch wieder erneut, wo Sie merken, ich möchte mich noch mal ganz verbindlich an Jesus Christus festmachen. Diese Gelegenheit wird es im Gottesdienst heute geben und ich möchte Sie dazu schon mal herzlich einladen. Wir singen jetzt ein weiteres Lied und dazu sammeln wir die Kollekte ein. Ich habe es jetzt nicht vergessen. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Was bin ich wert? Was bist du wert? Das ist eine spannende Frage und es ist eine sehr wichtige Frage. Das merkt man zum Beispiel daran, dass wenn wir da keine klare, positive Antwort drauf haben, wir in ganz große Schwierigkeiten kommen, in guten, in heilen, in stabilen Beziehungen zu leben. Ohne dass ich mich wertgeschätzt und anerkannt weiß, wird jede Partnerschaft den Bach runtergehen. Ohne Wertschätzung wird sich kein Kind, keine Familie gesund und normal entwickeln. Wir brauchen ein tief in uns verwurzeltes Wissen: Ich bin etwas wert. Ich bin wertvoll. Und gleichzeitig brauchen wir die Erfahrung, dass andere uns wertschätzen, uns für wertvoll halten, uns einen Wert zumessen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, oft sind wir Menschen von einer tiefen Unsicherheit im Blick darauf geprägt, was bin ich eigentlich wert? Natürlich ist das nicht so, dass wir unseren Wert in irgendeinem Geldbetrag taxieren wollten. Wir sind ja nicht auf dem Sklavenmarkt. Aber wir erinnern uns an die Filmclips zu Anfang und die Bilder. Das sind doch so die Fragen. Bin ich noch attraktiv für meinen Partner? Hält mein Chef, meine Chefin mich und meine Arbeit wirklich für wichtig, für unersetzbar? Oder bei Arbeitslosigkeit die Frage, wer braucht mich denn überhaupt noch? Meine Kompetenz, meine Arbeitskraft. Und die Leute, die kreativ arbeiten, die Künstler, die Musiker, wer will das denn überhaupt sehen und hören, was ich produziere? Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, entwickeln wir Menschen oft ungesunde Strategien. Zwei davon möchte ich vorstellen. Eine Strategie ist: Ich bin so viel wert, wie ich besser bin als andere. Weil ich mir unsicher bin über meinen eigenen Wert, denke ich mir, es ist mal gut, wenn ich die anderen abwerte, um dann selber etwas besser dazustehen. Das ist so im Bild wie eine Punkteskala. Wenn ich schon selber nicht weiß, wo ich bin, platziere ich möglichst viele Leute unter mir und das gibt mir ein gutes Gefühl. Ganz so schlecht bin ich nicht. Irgendeinen Wert habe ich. Ich bin mehr wert als der oder die. Aber das verhindert ja geradezu, dass andere mir einen Wert beimessen. Das ist völlig kontraproduktiv für wertschätzende Beziehungen. Und trotzdem geschieht das täglich. Spott, Zynismus, Ironie, alles Wege, um den anderen abzuwerten. Und dann gibt es noch eine andere Strategie, und die haben wir vorhin auch gesehen. Ich bin so viel wert, wie ich leiste, wie ich leisten kann. Und da vermischen wir dann zwei Dinge, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören sollten. Nämlich meinen eigenen Wert und das, was ich leisten kann. Den Wert dessen, was ich leisten kann. Ich definiere meinen Wert über meine Leistung. Und dann wird mein Leben zu einem ständigen Kampf um Anerkennung und Wertschätzung. Ich muss mir und anderen beweisen, dass ich etwas wert bin. Meine Leistung garantiert mir, dass ich einen Wert habe. Aber was ist, wenn deine Leistungsfähigkeit nachlässt? Etwa weil du älter wirst oder krank bist. Was bist du dann noch wert? Und was ist, wenn deine körperliche Attraktivität nachlässt? Wer will sich dann noch mit dir sehen lassen? Was bin ich wert? Diese Frage ist, glaube ich, auch heute Morgen für viele von uns ungeklärt. Und das macht uns unsicher. Das treibt uns um, das treibt uns an und das lässt uns innerlich oft zerrissen sein. Und es verführt uns, Dinge zu sagen und zu tun, die uns sehr einsam machen und unser Leben auf Dauer zerstören. Zwei Antworten, die nicht sehr hilfreich sind, und ich möchte jetzt eine Antwort uns vorstellen, entfalten, die Jesus auf genau diese Frage, was bin ich wert, gegeben hat. Und ich lese uns jetzt noch einmal so abschnittsweise den Predigttext. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten, er lässt das Gesindel zu sich. Er isst sogar mit ihnen. Damals, als Jesus sozusagen auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Wanderprediger und Rabbi war, da kamen Menschen zu ihm, die genau diese ungesunden Spiele, die ich erwähnt habe, miteinander machten. Sie definierten ihren Wert über Leistung und werteten andere ab. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten es sich zum Ziel gesetzt damals, die Gebote der Bibel des Alten Testaments ganz genau zu befolgen. Und weil sie das so ernst nahmen, hatten sie sogar noch ein zweites Buch dazu entwickelt, mit vielen Zusatzvorschriften, um auch die Gebote der Bibel wirklich ganz genau einzuhalten. Zusatzvorschriften, die uns heute geradezu skurril vorkommen. Ja, in der Bibel ist die Rede davon, dass am Sabbat, am Sonntag Ruhe herrschen soll, keine Arbeit geleistet werden soll. Und sie hatten Zusatzgebote dazu entwickelt, zum Beispiel, man darf am Sabbat nur 1000 Schritte tun, aber man darf auf dem Wasser reisen. Und dann haben sie das kombiniert, da haben sie gesagt, na gut, wenn ich jetzt weiter als 1000 Schritte muss, dann kann ich ja auf ein Kamel mich setzen und einen Wassersack unter meinen Hintern packen und dann ist das eine Wasserreise. Das kommt uns skurril vor. Die Pharisäer aber waren sich ganz sicher, wenn wir alle diese Gebote genau einhalten, ohne Fehler zu machen, dann ist unser Leben wertvoll. Und dann findet uns auch Gott gut. Und das ist ja eine ganz verhängnisvolle Geschichte. Und ich glaube, da können wir, die wir hier sitzen, auch einiges zu sagen. Wenn sich diese Strategie, durch Leistung Wert zu bekommen, verknüpft mit Glauben, dann wird das ja überhöht. Da kriegt das ja eine Ewigkeitsdimension. Das ist verhängnisvoll. Da die Pharisäer sich aber nie ganz sicher sein konnten, ob sie es denn nun wirklich zu 100% richtig gemacht hatten, werteten sie all diejenigen ab, die es nicht genauso genau mit den nicht genauso ernst nahmen mit Gottes Geboten wie sie, zum Beispiel eben Betrüger, Ehebrecher oder auch ganze Berufsgruppen, eben zum Beispiel die Zolleinnehmer. Die galten nämlich damals als Betrüger, als Kollaborateure mit der verhassten römischen Besatzungsmacht. Die Pharisäer hatten aber auch noch andere Berufsgruppen, die sie so abwerten konnten. Das waren Hirten, Eseltreiber, Hausierer, Gerber. All diese Leute beschimpften die Pharisäer als Gesindel. Und sie empörten sich, dass Jesus mit denen sprach, dass er sogar gemeinsam mit ihnen aß. Und das hatte damals noch mehr Bedeutung als heute, denn Leute, die miteinander aßen, standen füreinander ein, sorgten füreinander, beteten gemeinsam um Gottes Segen. Und die Pharisäer klagten Jesus an und sagten, wenn du dich mit diesen wertlosen Leuten einlässt, dann hast du überhaupt kein Recht, uns irgendetwas über Gott zu lehren. Und indirekt forderten sie seine Jünger auf und sagten, distanziert euch von diesem Jesus. Es geht also um die Frage, in dieser Geschichte auch, was bin ich wert? Was sind diese Menschen wert, mit denen sich Jesus beschäftigte damals? Und als Antwort erzählte ihnen Jesus folgende Beispielgeschichte, folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe, eines davon verläuft sich. Also ist nicht unsere Lebenswelt, hat jemand ein Schaf hier? Wahrscheinlich nicht, nein. Aber damals waren viele Leute mit Hirten, als Hirten unterwegs oder hatten Herden, hatten Tiere. Und am Abend wurden normalerweise die Herde gezählt. Und diesmal fehlte ein Schaf. Und dann sagt Jesus, wenn der Besitzer der Herde das feststellt, lässt er dann nicht die 99 allein in der Steppe weitergrasen und sucht das verloren gegangene so lange, bis er es findet. Die Steppe war damals ein sicherer Ort für die Herde und sicherlich hat wohl auch noch ein Mithirte die Augen auf die Herde gehabt, während der Besitzer des verloren gegangenen Schafs sich auf den Weg machte. Das verloren gegangene Schaf brauchte Hilfe. Es hatte weder die Orientierung, alleine zur Herde zurückzukommen, noch war es in der Lage, sich gegenüber Raubtieren zu verteidigen. Es war ganz selbstverständlich, was Jesus da von diesem Hirten, von diesem Besitzer der Herde erzählte. Und dann sagt er weiter, wenn er es dann gefunden hat, freut er sich, nimmt es auf die Schultern, trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Jetzt an der Stelle wurde die Geschichte in den Ohren der damaligen Zuhörer bestimmt etwas komisch. Warum? dieses Schaf wird auf einmal zum Star der Geschichte. Die Freude, die der Hirte an seinem wiedergefundenen Schaf hat, wirkt außergewöhnlich, fast schon übertrieben. Wie ein Vater, der sein verloren gegangenes Kind wiedergefunden hat, trägt er dieses Tier voller Freude auf den Schultern nach Hause. Wie einen kostbaren Schatz. Und dort angekommen, ruft er alle seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden. Vielleicht feierten sie miteinander ein Fest. Das ist für die damaligen Zuhörer sicherlich außergewöhnlich, ungewöhnlich gewesen. Ein Hirte, der jubelt, weil er ein verloren gegangenes Schaf wiedergefunden hat und der deswegen alle seine Freunde und Nachbarn zusammenruft und eine Party schmeißt, das ist schon etwas schräg. Die Frage ist, warum? Jesus spitzt das so zu, um die Frage auf den Punkt zu bringen, warum ist dieses Schaf so außergewöhnlich wertvoll? Warum ist es der Star der Geschichte? Und dann sagte Jesus noch, genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben. Hier weist uns Jesus dann darauf hin, damals wie heute, es geht natürlich zuerst nicht um Schafe, das ist eine Beispielgeschichte, die uns etwas ganz Wichtiges über uns Menschen aussagt. Hier geht es um dich, um mich, um unseren Wert. Und Jesus macht an dieser Geschichte von dem verloren gegangenen Schaf zunächst einmal eines deutlich. Wir bestimmen nicht unseren Wert. Es ist nicht das, was wir kontrollieren könnten, in der Hand hätten, was uns wertvoll macht oder nicht. Schauen wir auf das Schaf. Das Schaf war wertvoll, weil es einen Hirten gab, der es ausdauernd gesucht hat, gefunden hat und sich dann darüber unglaublich gefreut hat. Ohne diesen Hirten hätte das Schaf keinen besonderen Wert gehabt. Der Hirte in dieser Geschichte suchte das Schaf nicht, offensichtlich nicht, weil es ein besonders prämiertes Zuchtschaf gewesen wäre, weil es besondere Wolle am Leib gehabt hätte, weil es ein besonders starkes, kräftiges oder tolles Tier gewesen wäre oder weil er es aus irgendeinem Grund lieber als die 99 anderen gehabt hätte. Der Hirte suchte das Schaf, weil es zu ihm gehörte, zu seiner Herde gehörte und weil er wusste, wenn er es nicht holt, findet es nicht zurück zur Herde. So ist das bei uns auch. Nicht wir verleihen unserem Leben den Wert dadurch, dass wir irgendwas machen, das können wir gar nicht, sondern wir empfinden, ich bin wertvoll, wenn ich ein Gegenüber habe, einen anderen Menschen habe, der sich für mich interessiert. Du spürst, du bist wertvoll, wenn da jemand ist, der deine Nähe sucht, der sich für dich einsetzt, dich unterstützt, der bei dir bleibt, auch wenn es dir schlecht geht, der dein Potenzial schätzt und das nicht alles, weil er sich einen Vorteil von dir verspricht, einen Nutzen, sondern weil er das tut oder weil sie das tut, weil du bist, wer du bist, weil du bist, wie du bist. Und vielleicht auch trotzdem du bist, wie du bist. Das ist das Wesen von Liebe, so jemand zu haben. Und deswegen sind wir wertvoll. Wir sind wertvoll, weil da ein anderer ist, der uns sucht, der uns findet und der sich über uns freut. Hast du jemanden, der sich über dich freut? Das gibt dir schon ein ganzes Stück Wert. Am deutlichsten wird das bei kleinen Kindern sichtbar. Sie wissen, dass sie etwas wert sind, wenn sie genau diese Art von Zuwendung ihrer Eltern erfahren. Dass Eltern sagen, es ist schön, dass du da bist. Wir freuen uns über dich. Du gehörst zu uns. Und wie ungesund wäre das, wenn ein Kind sagt, ich bin etwas wert, weil ich nicht mehr in die Windeln mache. Ich bin etwas wert, weil ich ganz doll mit großem Lego spielen kann. Wenn wir Kinder haben und die uns sowas sagen, also bei mir gehen dann irgendwie rote Alarmleuchten an. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist eine ganz schräge Sache dann. Also, Wir können das nicht machen, dass wir etwas wert sind. Unser Wert ist an Beziehung gebunden, an einen Gegenüber. Dass da eine andere Person ist, für die wir wertvoll sind. So wertvoll, dass sie uns sucht und findet und sich über uns freut. Aber, und jetzt kommen wir hier an einen wichtigen Punkt, da sind Grenzen gesetzt. Wenige von uns erfahren so eine Zuwendung, so ein Gegenüber über einen längeren Zeitraum dauerhaft. Wir Menschen scheitern so oft daran, uns solche Zuwendung zu geben, uns einander solche Wertschätzung zu zeigen. Und deswegen scheitern so viele Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, Eltern-Kind-Beziehungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Ehe scheitert, wo beide sich immer wieder vergewissern, du bist kostbar und wertvoll für mich. Ich freue mich über dich. Da wird ja ganz andere Sachen verhackstückt dann. Ne? Da wird ja richtig grob geraspelt. Da wird einander verletzt, abgewertet. Man ist enttäuscht voneinander. Und wenn wir enttäuscht voneinander sind, können wir genau das nicht mehr einander sagen. Und hier kommt an dieser Stelle mit dieser Geschichte die gute Nachricht von Jesus. Es gibt einen allmächtigen Gott, der diese Welt geschaffen hat und erhält trotz alledem, was wir hier angerichtet haben. Es gibt einen Gott, der die letzte und höchste Autorität in dieser Welt ist. Und dieser Gott findet dich und mich unglaublich wertvoll und kostbar. Und das, obwohl wir Sünder sind. Dieser Begriff steht ja am Ende des Bibeltextes. Und erlaubt mir hier einen kleinen Exkurs. Im biblischen Verständnis sind wir alle miteinander Sünder. Nicht, weil wir alle so schlimme Finger wären, die Dreck am Stecken hätten. Nein, es gibt auch hochanständige Sünder. Mit Sünder ist in der Bibel ein Mensch gemeint, der von Gott weggekommen ist. Wenn du Gott verloren hast oder noch nie etwas mit Gott anfangen konntest, wenn du getrennt bist von Gott, das ist gemeint mit Sünder sein. Getrennt von dem Gott, der uns geschaffen hat, getrennt von dem Gott, der das Gute in Person ist, der die Liebe ist. Und in der Bibel, an verschiedensten Stellen, wird sehr deutlich gesagt, das sind wir alle. In dieser Hinsicht sind wir alle gleich. Das ist der natürliche Zustand von uns Menschen. Die eigentliche Idee aber war, dass wir in Frieden, in Freundschaft mit Gott und miteinander leben. Aber da ist etwas kaputt gegangen. Das Vertrauen zu Gott ist irgendwo auf der Strecke geblieben, zerbrochen. Die Beziehung zu Gott ist zerbrochen. Gott hat uns verloren und wir haben Gott verloren, das Vertrauen zu Gott verloren. Wir spüren ihn nicht, wir hören ihn nicht, wir gehören ihm nicht, wir wollen uns selber gehören. Und deswegen, so heißt es in der Bibel, sind wir Sünder, verlorene Menschen. Und deswegen geht in unserem Leben auch so viel kaputt. Machen wir Sachen kaputt, machen andere Dinge kaputt und wir werden in vielfacher Weise schuldig. Ende dieses Exkurses. Und trotzdem wir solche Sünder sind, hat sich Gott in der Person von Jesus auf den Weg zu uns gemacht. Das sagt diese Geschichte von dem Schaf. Und er sucht dich und mich. Und wenn er uns gefunden hat, freut er sich unglaublich. Wir lesen in der Bibel, wie hoch der Preis für diese Suche war, den Gott bezahlt hat. Gott suchte uns in der Person von Jesus und Jesus wurde angegriffen, verfolgt, verachtet, verhaftet, zu Unrecht verurteilt, gefoltert und am Kreuz hingerichtet. Auf grausame Art und Weise, zu Unrecht. Für uns, für dich, für mich, um den Schaden gut zu machen, den wir angerichtet haben, um das Kaputte zu heilen, um uns zu vergeben. Jesus starb. Deswegen haben wir das Kreuz in unseren Gemeinden immer wieder. Er starb am Kreuz an unserer Stelle, weil das der Weg ist, um uns zurückzubringen zu Gott. Das Kreuz ist der Ort, wo Gott uns ultimativ zeigt, wie viel wir ihm wert waren und sind, wie viel du ihm wert bist. Was gibt es denn mehr an Liebe und Wertschätzung, als wenn jemand für einen Freund sein Leben hingibt? Und von Gott heißt es im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Am Kreuz erkennen wir, wie unendlich wertvoll wir für Gott sind, weil er alles für uns gegeben hat, um uns wieder bei sich zu haben, uns in seiner Nähe zu haben, um eine Freundschaft mit uns zu haben, eine gute, heile Beziehung. Deswegen hören am Kreuz all diese Spiele um Punkte auf, um besser zu sein als andere. Und die Spiele mit der Abwertung. Am Kreuz begegnen wir einem Gott, der uns sagt, du bist so wichtig für mich. Auch wenn du mich bisher ignoriert hast, wenn du dich bisher von mir distanziert hast oder mich kritisiert und verurteilt hast, du bist so wichtig und wertvoll für mich, dass ich dich lange gesucht habe, dass ich mein Leben für dich hingegeben habe. Und das hätte ich auch getan, das macht uns diese Geschichte deutlich, sagt uns Gott, das hätte ich auch für dich getan, wenn du der Einzige von 100 gewesen wärst. Oder von 1000 oder von 10.000. So wichtig, sagt Gott, bist du mir. Einer von 1000. Und ich mache mich auf, um dich zu suchen und zu finden. Was machen wir damit? Mit dieser Liebeserklärung Gottes, mit dieser Erklärung von Wert und Wertschätzung für uns. Ich lade dich ein, lass dich finden von Jesus und von Gott. Jesus hat von sich einmal gesagt, ich bin der gute Hirte. Jesus ist derjenige, der sich im Auftrag Gottes, ja, Gott in Person ist Jesus, der sich auf den Weg macht, heute Morgen zu dir, um dich zu suchen und zu finden. Was machst du damit? Ich lade dich gleich ein. Komm nach vorne zum Kreuz als ein Zeichen dafür, dass du ein neues Leben bei Gott, mit Jesus anfangen willst, anfängst. Mit dem Jesus, der dich gesucht und gefunden hat. Ich lade dich ein, komm mit all deinen Schmerzen, mit all deinen Fragen, mit all deiner Unklarheit darüber, was bin ich eigentlich wert, mit all deinem Versagen und deiner Schuld, deinen Begrenzungen, komm nach vorne und leg das alles Jesus hin. Jesus will uns, auch dir, diese Last abnehmen. Er will sie tragen am Kreuz, an dem Ort, wo er sein Leben für uns, für dich persönlich gelassen hat. Wenn du zum Kreuz kommst, findest du dort die Antwort auf die Frage, was bin ich wert? Dort wirst du erkennen, ich bin wertvoll, weil es einen Gott gibt, dem ich wichtig bin. Weil es einen Gott gibt, der mich sucht und der mich findet, der mich gefunden hat. Und vielleicht hat er dich dann, wenn du kommst, heute Morgen gefunden. Und weil du dann entdeckst, es gibt einen Gott, der sich unglaublich freut über mich. Lass dich anstecken von Gottes Freude. Das wird ein Fest. Vielleicht hast du das alles schon mal verstanden. Vielleicht hast du diesen Schritt schon mal gemacht und hast gesagt, ja, ich habe mich von Gott finden lassen. Ich möchte, dass Jesus mich als guter Hirte führt, zu Gott bringt und dass ich bei Gott bin. Vielleicht hast du das schon getan. Und vielleicht merkst du aber, Da haben sich andere Dinge in mein Leben geschoben und ich definiere meinen Wert oft ganz, ganz anders als über Jesus, als über Gott und seine Liebe zu mir. Vielleicht möchtest du das heute Morgen festmachen. So sagst, ja, allein Jesus ist derjenige, der mir wirklich meine Würde und meinen Wert gibt. Und das von den Menschen, die Anerkennung und Wertschätzung, die nehme ich natürlich auch gerne. Aber das, was mich eigentlich trägt und hält, das ist, dass Gott mir erklärt, du bist mir wichtig. Ich suche dich, habe dich gesucht und ich habe dich gefunden. Wir werden jetzt gleich miteinander ein Lied singen und dann ist Gelegenheit, wenn du das so festmachen möchtest, wenn du dich von Jesus finden lassen möchtest, dass du nach vorne kommst. Hier vorne werden dann auch gleich 3-4 Leute sein, die bereit sind, mit dir zusammen zu reden und zu beten. Zuerst werden wir gemeinsam vorne ein Gebet sprechen und dann werden wir in die Anbetungszeit übergehen. Ihr könnt auch miteinander reden. Ich lade dich einfach ein, wenn du die Antwort auf deine Frage, was bin ich wert, von Jesus hören möchtest, komm nach vorne zum Kreuz und nimm das an, was er dir sagt. Ich habe dich lieb. Du bist so wertvoll für mich, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Jetzt verbinde dein Leben mit meinem Leben. Und gemeinsam gehen wir in eine Zukunft. Und wie Olaf gesagt hat, eine ewige Zukunft. Wir empfangen einen Wert durch Jesus, der größer ist als der Tod, der den Tod überdauert bis in alle Ewigkeit. Wir stehen jetzt miteinander auf und singen dieses Lied miteinander. Vater, ich komme jetzt zu dir.
Thank you.
besonderer Moment. Es ist eine Chance. Das ist eine Chance. Klaus, spiel bitte weiter. Das ist eine Chance, wirklich Jesus zu begegnen. Jesus schafft Orte, wo wir ihm begegnen können. Auch in diesem Gottesdienst. Und ich weiß, dass das ein Stück Mut kostet, nach vorne zu kommen. Aber wenn du spürst in deinem Herzen, dass das wichtig ist, wenn du diese Sehnsucht spürst, deinen Wert von Jesus zu empfangen und nicht durch deine Leistung und dadurch, dass du dich besser als andere gibst, dann lade ich dich ein, lass dich von Jesus finden. Vielleicht ganz neu, vielleicht zum wiederholten Mal. Das ist eine Chance, ein Angebot Gottes für dich. Er lädt dich ein, sagt, ich habe dich gesucht. Ich habe dich so lange gesucht. Komm zu mir. Du kannst gerne, auch wenn wir jetzt gleich in der Anbetungszeit sind, du kannst gerne nach vorne kommen. wenn du Jesus hier als deinem guten Hirten begegnen willst und wenn du dich ihm anvertrauen willst. Und dieses Bild von der Geschichte vom verlorenen Hirten, vielleicht ist es dein Bild, dass Jesus dich auf seine Schulter nimmt und dass er dich heimträgt zum Vater, dass du ein Zuhause findest beim Gott, bei dem Gott, der dich so sehr liebt und der dich schon vor aller Zeit kannte.
Next time. Thank you. steigen von dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bist.
Das, was wir jetzt gerade auf dem Herz haben, aussprechen dürfen. Und dann werden wir anschließend mit der Anbetungszeit weitermachen. Ich fange an. Herr, ich danke dir, dass wir wertvoll sind, so wie wir sind, dass du uns so liebst, so wie wir sind. Und dass deine Standards einfach weit über das stehen, was wir manchmal im Spiegel sehen oder das, was wir in der Gesellschaft reflektieren wollen. Und es ist so schön, dass wir auf ihn verloren gehen, dass du auf der Suche gehst, dass du nach uns suchst und dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, so wie wir sind.
Wir eines Tages wiedersehen. Shine.
Vielleicht denkst du jetzt ja, Mist, jetzt ist der Zug abgefahren. Oder du hast da eben gesessen und hast gedacht, ja, eigentlich möchte ich schon nach vorne gehen, aber hier so mit den ganzen Leuten, und hast dich dann doch nicht getraut. Es ist noch nicht zu spät. Vielleicht hast du auch eine Frage, weil das mit dem, mit Gott zusammen und wie das so praktisch läuft, das ist ja noch nicht so ganz klar. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Möglichkeiten, zum einen diese Fragen zu stellen, zum anderen auch nochmal konkret ins Gebet zu gehen. Und zwar hier unter den Palmen, da sind Menschen, die sind bereit, mit euch ins Gespräch zu kommen. Die sind auch bereit, mit euch zu beten. Und ich kann nur sagen, nutzt das. Wir sind mittlerweile am Ende des Gottesdienstes angekommen. Es gibt noch so ein paar Informationen, die ich gerne weitergeben möchte. Ruth, du kannst schon mal nach vorne kommen. Draußen im Foyer gibt es einen Ostergartenstand. Ist vielleicht schon aufgefallen. Der Ostergarten geht nächstes Jahr wieder los. Und es werden natürlich Mitarbeiter gesucht. Das Schöne am Ostergarten ist, das ist so ein Projekt. Das heißt, man legt sich jetzt nicht für die nächsten vier Jahre fest, sondern es gibt einen grob umrissenen Zeitrahmen in der Zeit vor Ostern, 4 Wochen, glaube ich, so über den Daumen, wo man sich dann engagieren kann und mitmachen kann. Das macht doch sehr viel Spaß. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Der farbige Gottesdienst am 2. Dezember, herzliche Einladung, auch Einladung an Menschen aus eurem Bekanntenkreis, Freunde. Das Thema ist Himmelwärts. Ja, Ruth, der Büchertisch ruft, richtig?
Wer heute Morgen ins Gemeindehaus gekommen ist, hat im Foyer in den Bücherregalen vielleicht solche gelben Karten entdeckt und gesehen und sich gefragt, was hat es damit auf sich? Ab heute ist die Möglichkeit in den leeren Bücherregalen gegeben, dass Gemeindeglieder ihre gebrauchten Bücher dort einstellen können und dass man sich dann natürlich auch im Gegenzug, kann sich jeder, egal ob Gemeindeglied oder nicht, auch Bücher rausholen und mitnehmen. Das Ganze geht auf Tauschbasis, also ganz ohne Geld. Wir haben aber trotzdem ein paar Bitten an euch, damit das Ganze auch gut funktioniert, dass ihr wirklich nur gut erhaltene Bücher, die nicht zerfallen, wenn man sie in die Hand nimmt oder wo noch die Marmelade dran klebt oder sowas, sondern wirklich gut erhaltene Bücher da reinstellt und, was auch ganz wichtig ist, wirklich lesenswerte Bücher. Also nicht, dass ihr denkt, ach, das ist jetzt statt Altpapiercontainer, nehme ich das, sondern nur die Bücher auch reinstellt, die ihr auch wirklich gut findet und empfehlen könnt. Das wäre einfach auch noch eine Bitte. Und dass ihr auch nicht in Kisten irgendwie daneben Bücher stellt, wenn die Regale voll sein sollten, muss man einfach warten, bis wieder Leute sich Bücher rausgenommen haben. Das ist das eine. Jetzt fragt ihr euch, und wo kriege ich meine neuen Bücher her? Da gibt es auch wieder, wird es auch wieder eine Möglichkeit geben, aber nicht mehr wie in der Vergangenheit, dass jeden Sonntag dort der Büchertisch geöffnet ist, sondern wir wissen doch nicht so genau, vielleicht so 3 bis 5 Mal im Jahr wird es einen Verkaufsbüchertisch geben. In Zusammenarbeit mit der Alpha-Buchhandlung, die es ja immer noch gibt, wird Andrea Pade an bestimmten Sonntagen, der erste Sonntag wird jetzt am 1. Advent sein, also nächsten Sonntag, dort einen Verkaufsbüchertisch haben, so ähnlich wie ihr das auch aus der Vergangenheit kennt. Da könnt ihr hingehen, euch das anschauen, da wird es Bücher geben, Karten und jetzt auch vor Weihnachten dann auch Kalender. Und dann bezahlt ihr die Bücher und nehmt die mit nach Hause. Aber es gibt eine Änderung zu früher. Ihr könnt keine Bestellungen mehr aufgeben und es wird euch auch nicht mehr aus der Alpha-Buchhandlung hier über Andrea in die Gemeinde geliefert. Wenn ihr ganz gezielt Bücher bestellen wollt, müsst ihr das in der Alpha-Buchhandlung direkt machen und auch selbst dort abholen. Ja, ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen. Vielleicht noch, damit ihr euch ein bisschen darauf einstellen könnt, was euch nächsten Sonntag erwartet. Also wie gesagt, es wird Bücher geben, es wird Karten geben und es wird auch Kalender geben und da auch eine ganze Auswahl an fremdsprachigen Kalendern vom Evangelischen Ausländerdienst. Da könnt ihr also in allen möglichen Sprachen von Persisch über Französisch, Spanisch, Russisch, schaut einfach mal, was da ist. Und wer da einfach ein bisschen mehr über diese Arbeit wissen will, kann sich auch an Sabine Brackern wenden, die den Kontakt dahergestellt hat. Es ist auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit, auch ausländischen Mitbürgern in ihrer eigenen Sprache ein kleines Weihnachtsgeschenk zu machen.
Das heißt, Ruth, den Liebesroman meiner Großtante, den ich vor dem Altpapier gerettet habe, den stelle ich da nicht rein. Aber es müssen auch nicht nur christliche Bücher sein.
Nein.
Es können also auch
Belletristik zum Beispiel. Es muss nicht unbedingt ausgesprochen christlich sein, aber es sollte doch so sein, dass man es mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann.
Gut. Das Gewissen des Menschen tickt unterschiedlich, glaube ich. Ich bin sehr gespannt, was für Bücher wir dann dort lesen werden.
Ich werde auch ab und zu mal einen Blick über das Regal werfen. Und wenn mir da irgendwie ein Buch ein bisschen fremd vorkommt, schaue ich mir mal selbst zu Hause an und überlege, ob ich es wieder zurückbringe oder
also
nicht.
Okay, also Ruths persönliche Zensur schlägt zu. Schönen Dank. Die Sonne scheint, finde ich unglaublich. Heute Morgen hat es noch geregnet. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass wir uns unter den Segen Gottes stellen. Ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit. Und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Es gibt die Möglichkeit, Kaffee und Tee zu trinken und wie gesagt, herzliche Einladung unter den Palmen.